Empathie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast, Marvin Haberland. Marvin, du bist zufällig in eine Theorie reingerutscht, die du heute sehr heftig und sehr deutlich und mit einem ungeheuren Wissen auch propagierst. Das ist dieses Wissen darum, ob es nun Viren gibt oder nicht. Und du sagst, es gibt keine Viren. Aber du hast begründete Verdachtsmomente, sage ich jetzt mal so. Du hast einen begründeten Verdacht, das auch wirklich zu glauben. Mhm. Du hast, und das ist auf deiner Seite, nextlevel.net oder?
Wissen neu gedacht.
Wissen neu gedacht.
Genau, aber das können wir gleich einblenden.
Mhm. Du hast auf dieser Seite sehr viele Schriftartikel von namenhaften Professoren, Doktoren und die aufgefordert, ihnen Beweise zu schicken und sie konnten es alle nicht. Mhm. Also, gibt es überhaupt einen Beweis für ein Virus? Gibt es den?
Also es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis, der alle Regeln einhält, die auch von der deutschen Forschungsgemeinschaft zum Beispiel gefordert werden. Im Prinzip ist es ja ganz einfach. Man geht in der Wissenschaft immer gleich vor. Man hat eine Idee von irgendeinem Prozess in der Natur. Dann hat man eine Hypothese. Also zum Beispiel, ja, wenn jetzt ich Feuer lege am Baum, fängt der Baum an zu brennen oder was auch immer. Da musst du halt diese Hypothese, die du hast, mit einem Experiment sozusagen wiederholen können, reproduzieren können. Du musst also immer wieder zeigen, ja, wenn ich hier ein Feuer lege, fängt der Baum an zu brennen. Das musst du mit ganz vielen Bäumen machen.
Das muss weltweit sein, ne?
Genau,
an verschiedenen Orten. Also der in Timbuktu muss das genauso hinbekommen mit den gleichen Messmethoden wie jetzt der hier in Deutschland, der
das macht. Genau, das ist diese Reproduzierbarkeit, ne? Mhm. Zu jedem Zeit, an jedem Ort. Und irgendwann wird aus dieser Hypothese dann eine Theorie und die wird dann natürlich immer wieder und immer wieder getestet. Das nennt man in der Wissenschaft eben Falsifikation, falls diese Theorie irgendwann durch ein Experiment nicht mehr gestützt wird. Ja, dann fällt diese Theorie den Bach runter und dann ist sie falsifiziert. Die Wissenschaft versucht all unendlich lange, die Theorien zu falsifizieren. Und wenn eine Theorie jedes Mal das Experiment besteht, ist sie halt gültig. Und das Problem bei der Virologie ist, dass dort die Hypothese ist, es gibt kleine Teilchen, die uns krank machen können und die wir auch übertragen können zwischenmenschlich und auch zwischen Tieren. Und das ist sozusagen die Idee dahinter. Aber wenn man diese Experimente macht, man bringt Kranke und Gesunde zusammen oder man versucht, den Kranken ihren Schleim oder ihre Spucke oder ihr Blut wegzunehmen und das den Gesunden zu geben.
Also die sogenannte Ansteckungstheorie.
Genau, diese Ansteckungsversuche, ja, die gibt's ja, die wurden gemacht mehrmals. Und immer wenn man die macht, funktioniert das nicht. Also man kann diese Idee, kann man nicht im Experiment reproduzieren. Das funktioniert einfach nicht. Und nachfolgend haben die Virologen gesagt, okay, also weil wir das nicht im Experiment machen können, versuchen wir den anderen Weg zu gehen, irgendwie über indirekte Nachweisverfahren. Das heißt, sie haben dann angefangen, mit Zellkulturen zu arbeiten, alles nur noch im Labor zu machen, also nicht im wirklichen Leben, in vivo, wie man das so schön nennt, sondern alles im Labor, in vitro, also im Reagenzglas. Mhm. Und das hat sich dann in den 50er Jahren, können wir ja gleich auch nochmal im Detail drüber sprechen, manifestiert, dieses Nachweisverfahren.
Dass das nämlich nicht nachzuweisen ist.
Genau, das ist
das. Das ist nämlich in den 50er Jahren passiert, dass man ein Virus gar nicht nachweisen kann mit den Methoden, die die Wissenschaft damals hatte. Die Virologie hat sich eigentlich selber implodiert.
Ja, also früher hat man ja gedacht, das seien halt so Krankheitsgifte, beziehungsweise man ist dann hingegangen und hat das als ein Protein, eine Proteinstruktur, die eben giftig ist, angenommen. Und dann kam irgendwann die Idee auf, dass es eine Gensubstanz ist. Also das ist das heutige Modell, die heutige Vorstellung, was ein Virus sein soll.
Ich gehe nochmal zurück, damit der Zuschauer das mal genau versteht.
Genau.
Also man hat vorher gedacht, das ist irgendeine Substanz.
Ja.
Die vielleicht auch mit Eiweißen verklumpt ist oder irgendetwas. Aber die Idee, dass es ein Genstrang ist oder ein ja, ein Genschein, ein RNA-Strang ist. Die Idee hatte man überhaupt noch gar nicht. Da hat man überhaupt nicht drüber nachgedacht und man hat gemerkt, man kann es einfach nicht nachweisen. Ist es nun eine Illusion, dieses Virus, oder nicht? Das wusste man damals auch nicht. Aber man hat die Idee des Virus, die lange gehalten hat, fallen lassen. Das muss man sich mal, das ist ungefähr so, als wenn man in der Physik die Gravitationstheorie fallen lässt. Man kann plötzlich nicht mehr beweisen, warum etwas fällt. Man sieht nur, es fällt etwas. Aber dass es diese Schwerkraft gibt, ist jetzt, nehmen wir mal nur an, aufgelöst. Und so war das auch. Jetzt erfindet man aber, um die Schwerkraft aufrechtzuerhalten, die Theorie der Schwerkraft aufrechtzuerhalten, erfindet man ein Teilchen, ein Graviton, in der Physik nennt man das Graviton, und sagt dann, so und so funktioniert das jetzt aber doch. Und das hat man in der Virologie nach den 50er, nachdem das gefallen ist, nämlich gemacht mit dem sogenannten RNA-Strang. Das hat man einfach erfunden, dass es so war, gedacht, ist ein Gedankenexperiment. Und dieser Mensch, der das gedacht hat, der hat dafür den Nobelpreis gekriegt.
Das ist richtig. In der Physik gibt es da sehr viele Beispiele zu, nicht nur das Gravitron, sondern auch das Higgs-Teilchen und andere Phänomene. Also die theoretische Physik versucht ganz viele Modelle zu erklären, die man experimentell so nicht direkt nachweisen kann. Und dann werden halt Hilfsmittel oder Hilfsteilchen erfunden, die halt dann die Theorie oder die vierte, fünfte, sechste Dimension und so weiter wird dann hinzugezogen, um das doch noch irgendwie mathematisch erklärbar zu machen. Aber ich bin ein Freund von tatsächlicher, realer Wissenschaft. Mhm. Ich möchte halt alles, was ich als Hypothese präsentiert bekomme, experimentell überprüfen können. Ja? Wenn mir jemand sagt, du kannst eine Krankheit übertragen, dann möchte ich das sehen im Experiment. Ja, ich möchte sehen, dass man Kranke und Gesunde zusammenbringt, egal ob Tiere oder Menschen, und dass man das ganz einfach zeigen kann. Oder dass mir einmal jemand ganz einfach zeigen kann, schau her, hier, da ist der Masernvirus drin. Wenn wir das jetzt in die Luft sprühen, bekommen die alle rote Punkte. Aber das alles funktioniert überhaupt nicht. Und niemand hat das jemals geschafft, zu reproduzieren im Experiment. Und da ging halt in den 50er Jahren Franklin Anderson und hat ein Nachweisverfahren präsentiert, wo es halt nicht mehr diese Ansteckungsversuche gibt, ja, also die ehrlichen, richtigen Experimente, sondern wo er in einer Zellkultur versucht hat, einen Effekt zu zeigen, den er dann als virale Ursache definiert hat, nämlich, dass diese Zellkultur kaputt geht, ja, die zerfällt dann, das nennen die Virologen den zytopathischen Effekt. Das war 1954 und dieser zytopathische Effekt, dass die Zellkultur quasi sich zersetzt, der wird bis heute bei den Virologen benutzt, um diesen Effekt als Beweis für ein Virus zu sehen, wobei man diesen Effekt, wie wir schon lange wissen, den kann man ganz einfach hervorrufen. Nämlich zum Beispiel über die experimentellen Bedingungen, die Virologen einsetzen. Die Virologen benutzen zum Beispiel mehrere Zusatzstoffe, die benutzen Antibiotika, die geben erstmal den Zellen Essen, also Nahrung, dann entziehen sie die Nahrung aber wieder und dann verhungern die Zellen. Das passiert zum Beispiel. Oder,
man hat dann in der sogenannten, ich sag mal, Petrischale, ja, hat man dann plötzlich ganz, ganz viele Teilchen.
Ja, also
man hat ganz, ganz viele Substanzen.
Das ist sowieso eine Mischung aus vielen verschiedenen Komponenten.
Ja.
Das heißt, auch da wird es wissenschaftlich schon schwierig, weil die Virologen behaupten ja, sie haben einen spezifischen Nachweis für ein ganz bestimmtes Virus, was ein ganz spezifisches Gen enthält, was nur zu diesem Virus gehört, und eine Proteinschale, die dieses Gen umgibt, die auch nur zu diesem Virus gehört. Und dieses Virus kann dich krank machen. Das ist ja eine ganz klare Aussage. Aber dieses Experiment, was die Virologen machen, fängt erstmal damit an, dass ich fetales Rinderserum nehme, also quasi Blut aus einem Babykalb, ja, jetzt mal ganz einfach gesprochen. Und dann nehme ich eine Affen-Nieren-Zellkultur, sogenannte Vero-E6-Zellen, das vermische ich zusammen. Dann füge ich eine Probe von einem Kranken noch hinzu, zum Beispiel Speichel oder so. Und dann füge ich noch mindestens zwei Antibiotika hinzu und dann noch verschiedene andere Stoffe. Ja? Da kommen manchmal kommt da Trypsin noch mit rein, also ein Enzym, ein Protein. Verdauungsenzym und so weiter. Ja, und dann kommen noch, dann entziehe ich die Nährbodenlösung. Das heißt, ich habe da eine Art Ernährung, die ich vorgebe, damit die Zellkultur nicht sofort stirbt. Dann entziehe ich sie wieder, dann senke ich den CO2-Gehalt ab und dann bereite ich das Ganze auch noch für die Elektronenmikroskopie vor, was auch diese Zellkultur zusätzlich stresst. Das heißt, da kommen extrem viele Einflussfaktoren rein. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, auch für alle Zuschauer ganz einfach zu verstehen. Die Virologen machen niemals ein Kontrollexperiment, wo sie all diese Schritte auch einmal mit einer Patientenprobe von einem gesunden Patienten machen. Oder mit gar keiner Patientenprobe. Aber all diese Schritte führen immer dazu, dass die Zellkultur stirbt. Egal, ob ich eine Patientenprobe von einem Kranken dazugegeben habe oder keine oder von einem Gesunden oder von jemandem mit einer anderen behaupteten viralen Krankheit. Ich habe diesen Effekt, dass die Zellkultur stirbt, immer. Und das bedeutet wissenschaftlich, aha, das Virus oder diese Probe von dem Kranken kann nicht die alleinige Ursache sein, weil wir kriegen das gleiche Ergebnis ja auch hin, ohne diese Probe zu benutzen. Und das nennt man in der Wissenschaft Kontrollexperiment. Das Kontrollexperiment zeigt in der Virologie ganz klar, dieser Effekt, dieser zytopathische Effekt, hat nicht die Ursache, dass da ein virales Teilchen in der Probe war, sondern, wie wir auch wissen aus unseren eigenen Experimenten und aus vielen anderen Kontrollversuchen, die immer mal wieder in der Geschichte doch durchgerückt sind, die Antibiotika sind problematisch für die Zellkultur, die stressen die Zellen, führt zu diesem Absterben und der Entzug der Nährbodenlösung zum Beispiel. Unter anderem auch das Elektronenmikroskop, was viele Artefakte erzeugt durch diese starken Elektronenstrahle, wird das Gewebe zusätzlich auch nochmal gestresst. Und das muss auch vorbereitet werden, um es den Strom überhaupt leitfähig zu machen. Und so weiter und so fort. Also all das ist sehr einfach und logisch eigentlich, wenn man so ein bisschen diese wissenschaftliche Denkweise hat. Ich weiß, aha, das Kontrollexperiment ist auch positiv, ja, die Zellkultur stirbt hier auch, also kann es kein Virus sein, ja. Und unabhängig davon, wenn wir nochmal zurückgehen auf die Realexperimente, keiner hat jemals zeigen können, dass Gesunde und Kranke zusammengebracht sich irgendwie anstecken oder so, ja. Da gibt es riesige Versuchsreihen zu, aus den Zeiten der spanischen Grippe zum Beispiel, ja, die sogenannten Rosenau-Experiments in Boston damals durchgeführt oder in San Francisco, ja, mit vielen, vielen Versuchspersonen. Oder auch jetzt neuerdings bei Corona die sogenannte Human Challenge Study, auch dort kein Kontrollexperiment und so weiter. Also das ist sehr, sehr eindeutig, wenn man das wissenschaftlich einmal betrachtet, dass diese Ansteckung nicht funktioniert. Und dann müssen wir halt fragen, okay, also wenn das keine Ansteckung so im Sinne der viralen Theorie ist, ne, also der Keimtheorie, ich übertrage dir ein Teilchen, du wirst krank, wenn das nicht ist, dann muss es offensichtlich andere Gründe geben. Und das ist ein sehr spannendes Thema. Aber das viel einfachere Thema ist, die Virologie ad acta zu legen, weil in 5 Minuten jedem klar ist, es ist wissenschaftlich, übersteht es die Probe gar nicht. Ja? Und da haben wir auch bei Next Level veröffentlicht über 200 Schriftverkehre aus aller Welt. Wir haben das RKI angeschrieben, wir haben das Pasteur-Institut angeschrieben in Frankreich, also das RKI von Frankreich sozusagen. Ich habe die University of Melbourne selber angeschrieben für meinen Gerichtsprozess. Wir haben die WHO angeschrieben, ja? Also die allergrößten Player überhaupt. Und alle bestätigen uns, wir haben keine Kontrollversuche gemacht. So. Und dann ist natürlich die Frage, okay, also kann man das überhaupt als Wissenschaft bezeichnen in erster Linie? Die Virologie ist per Definition antiwissenschaftlich. Sie ist keine Wissenschaft, weil wenn keine Kontrollversuche stattfinden, und zwar auf jeder Ebene, nicht nur beim zytopathischen Effekt, also dieses Zellkulturexperiment, wo die Zellkultur abstirbt. Auch danach natürlich bei den nachfolgenden Schritten, wo sie dann versuchen, ein Genom am Computer zu berechnen. Das ist sozusagen der zweite Schritt. Und da finden auch keine Kontrollversuche statt. Und das haben wir alles schwarz auf weiß von allen Institutionen der Welt, von Tausenden, will ich fast schon sagen, von Virologen. Und also das ist überhaupt, das steht gar nicht mehr zur Debatte. Da gibt es keinen Dissens drüber. Jeder ist damit einverstanden, dass es diese Kontrollversuche nicht gibt. So, und da ist für mich auch ganz klar, als jemand, der auch eine akademische Ausbildung hat, okay, wenn es die Kontrollversuche offiziell nicht gibt und wir haben aber unsere eigenen Kontrollversuche in unabhängigen Laboren, in mehreren, in der Schweiz, in Deutschland, in China in Auftrag gegeben. Ja, zum Beispiel hat das Stefan Lanker persönlich in Auftrag gegeben. Mhm. Und für den Masernprozess 2015, aber jetzt auch für Corona, hat er genau gezeigt, ne, die Zellkultur stirbt in beiden Fällen ab. Oder wenn ich zum Beispiel eine Patientenprobe von jemandem nehme, der eine andere Krankheit hat, dann kann ich aus dieser Zellkultur HIV rechnerisch darstellen. Ich kann aus der gleichen Probe Coronavirus rechnerisch darstellen. Ich kann alle Viren, die es überhaupt nur in der Datenbank gibt, alle Genome, kann ich errechnen aus der gleichen Probe. Und das ist natürlich auch eine Widerlegung der Virologie, weil die Virologen sagen ja, hey, ich mache einen PCR-Test oder irgendein anderes Testverfahren und diese Probe hat ein spezifisches virales Genom, diese Person ist positiv. Aber in Wahrheit kann ich jede Probe nehmen und Positivität erzeugen, weil es einfach unspezifisch ist. Ich kann mit mehreren, sage ich mal, Tricks im Labor, kann ich die Probe einfach so genetisch anreichern, dass ich mit dem Computermodell, was danach quasi kommt, alle Schablonen konstruieren kann. So funktioniert das nämlich. Das sollten die Zuschauer auch sich abspeichern.
Drosten war ein Meister da drin.
Genau. Alle Viren, die wir kennen, die in unseren Datenbanken abgespeichert sind, alle Varianten von allen Viren, alles sind Computermodelle. Nichts davon wurde jemals sauber komplett sequenziert. Das sind alles computergestützte Sequenzierungsmethoden, die dann mit Softwareprogrammen sozusagen modelliert werden. Nichts davon hat man in der Realität gefunden und kann man auch gar nicht finden. Und die Virologen prüfen das auch gar nicht. Ne? Wenn der Computer am Ende das Modell ausspuckt, hier, das ist der Code für SARS-CoV-2, dann prüfen die das gar nicht. Können wir überhaupt diese Genomsequenz, können wir die in voller Gänze überhaupt finden, wenn wir das danach nochmal prüfen? Das wird gar nicht gemacht. Wird einfach das Ergebnis direkt genommen vom Computer und dann wird postuliert, das ist das SARS-CoV-2-Genom. Das wird dann überall publiziert und dann werden dann die Impfstoffe und so weiter hergestellt und so. Aber niemand hat dieses Genom jemals in real life gesehen. Das ist ein reines Modell im Computer.
Das kann auch sein, dass es dieses Genom gar nicht gibt. Ja. Und die errechnen dann etwas, daraus werden Impfstoffe gemacht. Das ist der Zauberlehrling bei Goethe, Faust.
Genau, richtig. Also vielleicht ganz einfach erklärt, wie funktioniert das? Ich nehme eine Patientenprobe, die Affenzellen, das fetale Rinderserum und so weiter, die Antibiotika. Dann lasse ich diese Zellkultur quasi absterben im Experiment. Das hatten wir ja gerade erklärt, der zytopathische Effekt. Wenn ich das erreicht habe, nehme ich diese Zellkultur und gebe sie quasi in eine Sequenziermaschine. Ja, vorher wird manchmal noch ein PCR gemacht, um das Material zu vervielfältigen, damit das besser funktioniert. Und dann kommt eine Sequenziermaschine und schneidet sozusagen die ganze Zellkultur durch, sequenziert die und ein Computer liest dann die ganzen Gene, die Reads sozusagen aus und dann hat man aber, man muss sich das vorstellen wie ein riesiges Puzzle, ein Buch, was ich zerschneide und überall Buchstaben habe. Und dann setzt der Computer diese Buchstaben wieder zu dem Buch zusammen. Aber der Computer weiß natürlich nicht, hey, wie sah das Buch überhaupt aus? Also wird dem Computer eine Vorlage gegeben, eine Schablone, ein sogenanntes Template von einem Virus, was man früher schon mal auch im Computer errechnet hat. Und dann sagt der Computer, aha, hier, so muss ich das Buch aufbauen. Ich habe ja die Schablone. Und dann wird das Material, was ich jetzt zur Verfügung habe, bestmöglich daran ausgerichtet, auf Englisch Alignment. Ja, das ist der erste Prozess in der Genomsequenzierung. Und dann bleiben aber Lücken übrig natürlich. Ja, du kriegst ja nie 100% das Buch, was du dem Computer gibst, erfüllt. Und diese ganzen Lücken, Englisch Gaps, da gibt es dann in dem Programm auch Gap-Filling-Algorithmen. Das wird dann einfach, so wie es gerade am besten passt, aufgefüllt. Oder man macht nochmal eine PCR, so viel PCRs,
bis es passt.
Ja, bis man diese letzten Schnipsel auch noch amplifiziert hat. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und
da freut sich ja die auf uns zukommende KI ganz besonders, ne, in der Virologie. Also die können da ja richtig Zauberlehrling machen mit einer KI.
Du kannst alles, was du möchtest.
Kriege mir das, ich gebe dir das Genom von dem Tier, von dem Menschen, jetzt mach mal daraus 10.000 verschiedene Viren und zack ist es da.
Genau.
Und dann haben wir ich will ja gar nicht so weiter.
Da gibt es halt unbegrenzt viele Möglichkeiten. Ja. Du kannst praktisch jedes Genom, was irgendwie rechnerisch möglich ist, kannst du auch erzeugen. Ja. Und zwar aus jeder Probe. Wenn du die Probe nur genug Stress, wenn du genug Zusätze dazu gibst, wenn du genug Amplifizierungszyklen mit PCR machst, kannst du jedes Genom praktisch errechnen. Und das ist auch natürlich, die Methode an sich ist valide, die könnte man so machen. Aber wenn man sie kontrolliert, scheitert auch diese Methode. Ja? Und die Virologen kontrollieren sie halt nicht. Das habe ich schwarz auf weiß selber bekommen, natürlich für mein Gerichtsverfahren, dass sie das nicht machen. Und das macht kein Virologe auf der ganzen Welt. Ja, also...
Die Virologie, also ich beschäftige mich ja auch schon länger mit diesem Thema. Der Lanka ist für mich seit den 90er Jahren für mich ein Begriff. Die Virologie ist im Grunde genommen eine Konsenswissenschaft, kann man dazu gar nicht sagen, ein Konsensclub. Die haben den Konsens erarbeitet, dass es so sei. Aber die Wissenschaft dazu funktioniert überhaupt nicht. Wenn man das einmal durchdacht hat und sich mit Medizin ein bisschen beschäftigt, dann merkt man, dass vieles in der Medizin keine Wissenschaft ist. Das sagen sogar Mediziner, sondern eher Konsens ist. Es glauben alle. Und es ist auch Konsens in der Gesellschaft, weil die Gesellschaft denkt, die machen das ja, weißer Kittel und so weiter. Dann ist das auch richtig, was die machen.
Das ist vollkommen richtig. Das könnten sich Ingenieure zum Beispiel oder
andere... ich habe dich noch gar nicht so vorgestellt, was du beruflich machst. Du bist Ingenieur.
Richtig, genau.
Das heißt, du kannst akademisch-wissenschaftlich denken. Ja. Und ein Ingenieur ist ja auf Praxiswissen auch angewiesen. Also wenn ein Ingenieur was falsch macht, dann kippt die ganze Sache zusammen.
Genau, also wenn man bei Elektrotechnik zum Beispiel so arbeiten würde wie in der Virologie, würde kein Smartphone funktionieren, keine Kamera funktionieren. Ne? Das könnte man sich gar nicht leisten.
Sehr gutes Beispiel. Ne?
Weil du hast halt, da hast du eine klare 1 oder 0. Ja? Entweder es funktioniert oder nicht. In der Virologie und in der Medizin kann man sich oft verstecken und Ausreden finden. Man kann sagen, der Impfstoff, er hat Durchbrüche gehabt. Ah, da war das Immunsystem gut genug. Das Virus ist mutiert. Und so, also man hat ständig irgendwelche Ausreden, weil die Theorien natürlich nicht funktionieren. Und das geht in den Ingenieurswissenschaften so nicht. Ja, da würde jedes Unternehmen sofort pleite gehen. Aber in der Medizin funktioniert das ganz gut.
Ich will mal sagen, nicht die ganze Medizin ist jetzt irgendwie falsch und dies und das, sondern... Sonst kommen wir hier unten unter den Kommentaren, wer weiß, was für Antworten. Wir meinen das jetzt bezogen auf die Virologie.
Ja, in erster Linie auf die Virologie bezogen, aber wie du es auch gerade angedeutet hast, in ganz vielen Bereichen, zum Beispiel in der Ernährungsmedizin ist das ganz präsent oder auch bei der Krebsforschung oder bei ganz anderen sehr, sag ich mal, populären Themen wie bei Cholesterin und so weiter.
Man kann es beziehen auf die gesamte, also die Medizin ist eine materielle Wissenschaft. Nicht? Die Universalbiologie, auf die du wahrscheinlich anspielst, das ist eine ganzheitliche Sichtweise, die ist nicht nur materiell.
Genau, also materiell ist erstmal völlig in Ordnung, aber ich muss es halt wissenschaftlich aufziehen dann.
Ja.
Und das ist auch machbar. Ja? Aber immer wenn man es wissenschaftlich aufzieht, scheitert es halt. Ich kann nicht zeigen, dass es Übertragung von Krankheiten gibt. Ich kann nicht zeigen, dass zum Beispiel der erhöhte Konsum von tierischen Fetten jemanden krank macht oder jemanden Herzinfarkte gibt. Ja, das sind alles Fehlinterpretationen aus historischen Daten, ja, teilweise sogar mit Vorsatz vorgetäuscht oder ganz klarer Wissenschaftsbetrug, wie von Ansel Keys, für die Zuschauer, die das interessiert, amerikanischer Arzt, 50er Jahre, Ansel Keys hat die Theorie aufgestellt, dass Cholesterin Krebs zu Herzinfarkt führt. Mhm. Und das ist natürlich auch schon längst und lange widerlegt. Ja. Ja? Aber das hält sich bis heute. Ja? Viele Ärzte glauben das immer noch. Und bei der Virologie ist es auch nicht anders. Da ist es jeder, der sich, wie gesagt, sich 5 bis 10 Minuten anschaut und so ein bisschen diesen akademischen Anspruch hat, wird das sofort sehen. Ja?
Wirklich wissenschaftlich vorgeht und nach den wissenschaftlichen Ursachen und den Phänomenen schaut, der wird begreifen, dass das nicht so ist.
Ja, unvoreingenommen. Einfach unvoreingenommen an das Thema rangehen, als wenn man ein Kind wäre, was noch nie was von Viren gehört hat und einfach prüfen, kann das überhaupt sein. Ne? Die Experimente zeigen, es geht nicht. Es gibt keine Kontrollversuche. Die Kontrollversuche, die gemacht wurden von anderen Leuten oder teilweise auch in der Geschichte, die widerlegen alle das Modell. So. Und dann ist natürlich klar, also ich sage nicht, oder wir sagen nicht, das ist auch nochmal ganz wichtig, wir sagen nicht, dass es keine Viren gibt. Ja, das kann man nie sagen. Du kannst niemals die Existenz von etwas sozusagen für
beweisen, dass es es nicht gibt.
Genau. Du kannst nur sagen, anhand der heutigen wissenschaftlich vorliegenden Daten stimmt, haben wir nicht nachgewiesen, dass es krankmachende Viren gibt.
Ja.
Die Theorie ist falsch. Die ist eindeutig falsifiziert. Das können wir sagen. So, und das ist auch unser Standpunkt und das kann jeder überprüfen. Alle Quellen und alle Publikationen sind auf der Seite zu finden.
Ja, sind online auf deiner Seite.
Ne? Genau, und für den Gerichtsprozess habe ich, also da können wir ja gleich, kommen wir bestimmt zu, da habe ich ja auch diese ganze wissenschaftliche Ebene benutzt. Ja. Und was die Gerichte dann gemacht haben, spricht eigentlich auch wieder für sich.
Gehen wir da mal rein, weil das ist total interessant. Du bist in Hamburg war das oder wo war das?
Ja.
Erzähl jetzt mal selber, was war das für ein Prozess? Wer hat dich da reingebracht? Warum ist überhaupt so ein Prozess gekommen? Mhm. Und wie ist der abgelaufen? Und warum hat der Richter hinterher das gemacht, was er gemacht hat?
Also wie bin ich überhaupt zu diesem Thema Virologie gekommen und so? Ja. Meine Oma ist halt damals gestorben, als ich in den USA studiert habe. Und das hat mich irgendwie
dazu gebracht. Ist in Deutschland gestorben?
Genau. Und die hatte das, was man in der Schulmedizin als Krebs bezeichnet, wurde natürlich auch schulmedizinisch therapiert mit Chemotherapie. Und sie hat mich immer gefragt, Marvin, du bist doch immer so schlau, kann ich nicht irgendwie was machen, kannst du mir nicht helfen? Und ich war so damals so ein bisschen ignorant. Ich immer, Oma, ich habe davon keine Ahnung. Die Ärzte so, ne?
Du hast halt studiert, ne?
Genau.
Du hast den Kopf voll gehabt mit anderen Dingen.
Genau. Und dann ist sie halt leider verstorben und dann habe ich irgendwie, hat das in mir so eine Motivation ausgelöst, mich dem mal irgendwie anzunehmen. Habe ich mir da mal durchgelesen, wie da die wissenschaftliche Evidenz eigentlich so ist. Und zu der Zeit hatte ich in Berkeley, wo ich studiert habe, auch die Möglichkeit, mit Carrie Mullis zu sprechen, dem Erfinder von PCR. Und das hat mich alles auch sehr sozusagen motiviert. Und dann kam Corona. Ja, also da hatte ich schon ein ziemlich gutes Wissen um die Virologie und wusste schon um die Probleme und so weiter. Und mit Corona kam dann auch diese extreme Wiederholungstat. Ja, also ein Muster aus der Vergangenheit, wie bei HIV oder anderen vorangegangenen Pandemien, haben sich eben wiederholt, aber sozusagen um das Unendlichfache verstärkt. Ja, also das war ja weltweit quasi und sehr extrem eingeschränkt
so
für alle.
So wie noch nie, ne? Das hat sich, sowas hat es noch nie gegeben.
Genau. Und das hat mich zusätzlich motiviert, ich muss irgendwas dagegen machen, weil natürlich mit dem Wissen, dass es diese Viren so nicht bestätigt im Experiment gibt, habe ich natürlich Probleme gewittert und dann habe ich als diese Regeln gekommen sind, überall in Deutschland, ja auch in Hamburg, dann natürlich mit Maske tragen in der Öffentlichkeit und ne, nicht mit zwei Personen treffen und so weiter. Bei mir, ich konnte nicht mal rausgehen aus meiner Wohnung, ohne die Maske anzuziehen, weil direkt bei mir war eine Fußgängerzone, wo diese Maskenzone war in Hamburg. Und dann habe ich das provoziert, ja, mehrfach provoziert, extra, so früh wie möglich, habe ich mir mehrere Bußgeldbescheide geholt, um so schnell wie möglich damit in die Justiz zu kommen. Weil ich dem Rat von Stefan Lanker gefolgt bin, ne? Holt euch die Bußgeldbescheide und wenn ihr damit in die Justiz geht, argumentiert mit dem Infektionsschutzgesetz mit Paragraph 1. Da steht nämlich drin.
Ganz kurz nochmal, Zuschauer, liebe Zuschauer, genau zuhören, weil wenn euch so etwas passiert mit Bußgeldern, könnt ihr genauso vorgehen.
Absolut.
Erzähl mal weiter.
So, jeder, der ein Bußgeld bekommt oder bekommen hat, was aufgrund von irgendwelchen Corona-Maßnahmen entstanden ist. Diese Maßnahmen, diese Corona-Verordnungen basieren ja immer auf diesem Infektionsschutzgesetz. Ja? Das wurde ja auch mehrfach geändert und so weiter, wissen ja alle. Im Infektionsschutzgesetz steht ganz oben im allerersten Paragraphen drin, dass alle nach dem Stand der Wissenschaft zu arbeiten haben. Ja, alle Ärzte, Krankenhäuser, Virologen, Institutionen, RKI, alle sollen danach arbeiten, nach dem Stand der Wissenschaft und Technik. Das steht da drin. So, und das ist sehr, sehr einfach zu zeigen, dass das eben nicht gemacht wird, wie vor, daran besprochen. Diese Kontrollexperimente fehlen zum Beispiel überall.
Und es gibt auch in der Wissenschaft allgemein publizierte Sachen, wie ein wissenschaftliches Experiment auszusehen hat.
Genau.
Wie es zu machen ist. Egal, ob ich Physiker bin, ob ich Biologe bin, Chemiker, Mediziner, Virologe, ist egal.
Ja, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG, hat Leitlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis veröffentlicht, 1998 schon. Mhm. Und an die halten sich, oder an die sollen sich eben alle, die öffentliche Fördergelder bekommen, halten, alle wissenschaftlichen Institutionen. Das RKI selber schreibt auf ihrer Seite auch, dass sie sich diesen Regeln verpflichtet haben. Und die gelten natürlich nicht nur, also deutschlandweit in dem Sinne, aber prinzipiell sind das natürlich weltweit geltende Regeln, mhm. weil dort einfach gesagt wird, wenn du als Wissenschaftler eine Hypothese mit einer Methode irgendwie überprüfen willst, dann musst du auch deine Methoden überprüfen, also Kontrollexperimente machen. Mhm. Ja, das steht mehrfach in diesem Kodex der DFG drin. Also Methoden sollen wann immer möglich überprüft werden. Alle Ergebnisse sind stets konsequent anzuzweifeln und man darf nicht publizieren, bevor man nicht alles überprüft hat, auch wenn der wirtschaftliche Druck hoch ist und so weiter. Ja, diese ganzen Sachen stehen da drin. Mhm. Und so habe ich also argumentiert vor Gericht. Ich habe gesagt, Paragraph 1 Infektionsschutzgesetz ist nicht erfüllt, weil die Virologen nicht wissenschaftlich gearbeitet haben, nicht nach dem Stand der Wissenschaft und Technik, wie es im Gesetz steht, weil natürlich überall die Kontrollversuche fehlen und die Methoden werden alle nicht kontrolliert. Und das haben wir schwarz auf weiß hundertfach vorliegen. Ja? Das habe ich alles eingereicht beim Gericht als Beweisantrag. Und das Argument war, Paragraph 1 ist verletzt. Somit ist natürlich das ganze Gesetz ungültig oder rechtswidrig. Und somit auch die Corona-Verordnung.
Und somit auch die Bußgelder.
Somit auch die Bußgelder. Also wie quasi so ein Baumdiagramm, ein Rattenschwanz. Ja, und das habe ich in Hamburg dann losgestoßen. Nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen. Also es gab insgesamt deutschlandweit sehr viele Verfahren. Ich habe nicht mal, weiß nicht mal, wie viele es gibt. Ich weiß jetzt nur von 6-7 Stück, die ich auch betreut habe. Aber natürlich haben sich diese Vorlage, die habe ich ja veröffentlicht, die haben sich ja
viele runtergeladen
und auch benutzt. Ich weiß halt von meinen Verfahren, die ich betreut habe und von meinem eigenen, dass die am Ende natürlich alle eingestellt worden sind. Ja, die Gerichte haben das einfach alles eingestellt. Niemand musste irgendein Bußgeld zahlen. Ja, das wurde alles auf die Staatskasse übertragen. Und die Gerichte haben nie irgendein Statement abgegeben. Es wurde einfach alles eingestellt.
Also der Richter stellt plötzlich das Verfahren
ein. Der stellt das einfach ein.
Und sagt, die Kosten übernimmt das Gericht.
Genau, also die Staatskasse.
Die Staatskasse. Ja,
sobald jemand mit dieser Argumentation...
Das ist ja wie ein Eingeständnis, ne?
Ja.
Also im Grunde genommen, der Klient hat recht oder der Angeklagte, was auch immer, oder der das Bußgeld zahlen muss, der hat im Grunde genommen recht. Also du hast recht mit dem, was du vorgebracht hast. Aber ich stelle das Verfahren lieber ein, weil sonst gibt es hier einen riesengroßen Prozess über die Beweisbarkeit von Viren.
Ja,
und ich möchte nicht der Richter sein, der das beweist oder nicht beweist. Das wäre ein Impact, den könnte ich als Richter gar nicht ertragen. Das spinne ich jetzt zurecht, aber ich glaube, dass sich das dahinter verbirgt.
Das könnte sein. Also wenn wir jetzt auf der Ebene bleiben, über das zu sprechen, was wir 100% wissen, dann wissen wir auf jeden Fall, die Gerichte haben sich diesem Thema nicht angenommen. Sie haben es eingestellt mit keiner nachvollziehbaren Begründung. Und wenn du eine Einstellung hast, dann gewinnst du natürlich. Du musst kein Geld zahlen, ist klar. Aber der kleine Nachteil ist, du hast nichts schriftlich in der Hand, kein Urteil.
Ja,
das ist halt das Ding. Ja, die Gerichte sind dann fein raus. Ja, und das Thema bekommt halt keine zusätzliche Sprengkraft. Weil wenn jetzt wirklich ein Urteil gefällt wird, dann muss da reingeschrieben werden, wie die Begründung ist. Dann muss auf meine Argumentation eingegangen werden. Das alles wurde nicht gemacht. Alle Verfahren wurden eingestellt. Und also bisher hat halt jeder, der diese Strategie benutzt hat, dann eine Einstellung erwirkt von den Verfahren, die ich jetzt kenne. Und das muss auch so sein, weil wenn ein Gericht diesen Fall aufgreifen würde und tatsächlich in dieses Battle gehen würde, dann sieht es ganz schlecht aus, weil da müsste die Justiz müsste irgendein Argument finden, warum Paragraph 1 doch erfüllt ist. Nämlich die Wissenschaftlichkeit.
Die muss ja Gutachter holen wahrscheinlich.
Genau, die müssten dann 3, 4, 5 verschiedene
Gutachter.
Richtig, die müssten dann Gutachter einholen.
Das wäre immens teuer.
Ja, und die Gutachter müssen vor Gericht auch sozusagen unter Eid sagen, dass die Methoden kontrolliert worden sind. Und das können sie natürlich nicht, weil...
Das wird keiner machen.
Das wird keiner machen und die wurden auch nicht kontrolliert. Und deswegen wird das, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich aus diesem Grund eher eingestellt, damit man eben diesen riesigen, diese Box der Pandora nicht öffnet, die Stefan Lanka 2015 mit dem Masernvirus-Prozess, also für alle Zuschauer, für die das jetzt ein neues Thema ist und die den Masernvirus-Prozess nicht kennen, die sollten unbedingt bei uns auf der Seite sich diese mehrteilige Filmreihe anschauen, wo wir das aufgearbeitet haben. Das ist für mich persönlich auch der Knaller. Dieser Prozess, der ist so unglaublich wertvoll und der besitzt so eine Sprengkraft, weil Stefan Lanka selber ja als Virologe demonstrativ gezeigt hat, bis in die höchsten Instanzen, dass es eben keine wissenschaftlichen Nachweise gibt. Und,
über das Masernvirus, obwohl genau. es die Pflicht gibt, Kinder zu impfen in Schulen, sonst kommen die gar nicht in die Schulen rein. Ne? Also das muss man auch.
Ja. Und um sowas nicht nochmal irgendwie aufzumachen, hat man jetzt wahrscheinlich bei Corona einfach diese Bußgeldverfahren einfach alle eingestellt, weil das ja auch nach dem Gesetz möglich ist, ja, nach dem OVIG kannst du ja Bußgeldverfahren einfach einstellen, ohne dass ich dem jetzt zustimmen müsste. Das Gericht kann das einfach einstellen, ohne Begründung, wenn es das für machbar hält. Und bei Stefans Verfahren damals, er ist ja in so eine zivile Klage gegangen mit Preisgeld und sowas ausgelobt wurde. Und da war natürlich das nicht möglich, das einfach einzustellen. Deswegen, das konnte man so bei Corona jetzt leider nicht machen. Also diese Bußgeldgeschichten waren mehr oder weniger das Beste, was man machen konnte. Aber auch damit hat man natürlich jetzt eindrucksvoll gezeigt, keiner wurde jemals irgendwie verurteilt, ja, das Geld zu zahlen, der diese Argumentation gebracht hat. So.
Samuel Eckert hat ja auch einen ziemlichen Batzen Geld in die Waagschale geworfen für Leute, die beweisen können, nach den wissenschaftlichen Standards beweisen können, dass es ein Virus gibt. Und das ist bis heute, ist dieses Preisgeld noch nicht abgerufen worden. Ja. Das hat er, glaube ich, jetzt schon seit 3 Jahren.
Ja, genau.
Ungefähr 3,5 Jahren hat er das da drin. Also es ist erstaunlich, wenn ich doch ein Doktorand bin oder ich bin irgendwie ein Student, der jetzt sagt, das ist doch Pillepalle, ich mache das jetzt mal und beweise das nach, dann müsste der eigentlich schon, der Millionär müsste schon da sein. Da sind 1,25 Millionen da drin. Ne?
Also das folgt so ein bisschen der Idee, die Stefan Lanka damals hatte mit dem Masernprozess. Er hatte ein Preisausschreiben gemacht. Mhm. Er hat gesagt, ich schenke 100.000 Euro demjenigen, der mir das Masernvirus wissenschaftlich beweisen kann. Mhm. So hatten das jetzt natürlich auch Samuel und Jens also von Große Freiheit TV und da sind so 1,5 Millionen zusammengekommen. Und seit 3 Jahren knapp ist das ausgeschrieben, das Preisgeld für den wissenschaftlichen Nachweis von SARS-CoV-2. Und bis heute hat das halt keiner abgeholt. Natürlich hat das eine Gruppe das versucht.
Ja, die ist lächerlich gescheitert. Also, genau. Die haben im Grunde genommen, wollten die nur bewiesen haben, dass er diese 1,5 Millionen auch hat. Also ich habe das ging 3 Stunden oder so, das habe ich verfolgt und da dachte ich, das kann jetzt nicht wahr sein, dass die, wenn da war einer bei, der sagte, ich mache das hier mit links. Mit links zeige ich dir, dass das so ist. Der hat nichts gemacht, bis heute nicht.
Nee, der hat nichts eingereicht offiziell und der hat auch keine Kriterien erfüllt, in dieser Ausschreibung gefordert sind. Ne? Da zum Beispiel, es muss eine Publikation sein, die auch den wissenschaftlichen Regeln folgen muss. Und die Methoden müssen kontrolliert sein und so weiter. Der Standard eigentlich. Das ist natürlich gar nicht möglich, es sei denn, man macht das irgendwie selbst. Aber wenn man es selbst macht, kommt man zu dem Ergebnis, dass es die Viren nicht gibt. Also, dass man die Theorie jedenfalls falsifiziert. So wie Stefan das halt mehrfach gemacht hat. Ja, er hat ja diese Zuversicht, die Stefan hat, entsteht ja nur dadurch, dass er es ganz genau weiß, weil er es selber mehrfach überprüft hat.
Er hat ja Experimente dazu auch gemacht.
Deswegen kann er überhaupt so selbstbewusst auftreten damit und sagen, hier 100.000 Euro oder Samuel und Jens und so, 1,5 Millionen. Ich meine, das sind ja alles keine Idioten. Die wissen ganz genau, weil sie es selber überprüft haben, dass es so ist. Ja, und deswegen funktioniert es auch.
Für mich als Beobachter jetzt so, ne, der da so mal rumguckt, ich sehe Lanka, ich sehe Eckert, ich sehe dich. Und ihr alle werdet von niemandem irgendwie wird bewiesen, dass ihr Unrecht habt. Also wenn ein Physiker sagt, die Schwerkraft gibt es nicht oder was weiß ich, Licht gibt's, Photonen gibt's nicht, dann macht man mit, dann sagt der Physiker, komm mal mit in mein Experiment, ich zeige dir mein Labor, hier machen wir ein Spaltexperiment, du kannst es sehen. So, dann machen wir Impuls oder Ort oder was auch immer, das kannst du dann sehen. So, dann schaltet der das an. Und dann, oh, ist ja, du hast ja doch recht. Aber kein Virologe macht das.
Ja, das ist richtig. Also die Virologen entziehen sich meistens, in den allermeisten Fällen, den Anfragen, irgendwie ein Interview zu führen oder auf öffentlicher Bühne zu sprechen oder geschweige denn überhaupt ins Labor zu gehen, wie du es gerade gesagt hast. Das wird alles nicht gemacht. Stattdessen müssen per Informationsfreiheitsgesetz, ja, unter Zuhilfenahme des Gesetzes mit aller Kraft muss versucht werden, eine Antwort von denen überhaupt zu bekommen. Ja, das ist unglaublich schwer, überhaupt von denen Antworten zu kriegen. Ich habe da wirklich monatelang drauf gewartet und ich habe sehr, sehr viele von diesen Informationsfreiheitsgesetz-Anfragen gestellt in aller Welt. Und es ist unfassbar schwer, Antworten zu kriegen. Ja, aber wir haben sie bekommen und natürlich reicht das aus vor Gericht. Ja, man muss jetzt kein Interview mit denen führen. Sobald die das schwarz auf weiß bestätigen, wir haben das nicht gemacht, reicht das für uns aus. Aber es wäre natürlich schöner, live mit den Virologen zu sprechen, in ihre Labore zu gehen. Und ne, aber
eine Talksendung mit diesen Leuten, wie beweist ihr das, wie macht ihr das und so weiter. Und dann kommst du dabei, Lanka dabei und vielleicht meinetwegen auch Samuel Eckert. Samuel Eckert weiß auch sehr viel darüber. Ja. Und das könnte man ja machen in einem freundlichen respektvollen Gespräch, ne? Aber die verweigern sich alle.
Ja, aber das ist auch menschlich verständlich, weil niemand will halt den Ast irgendwie absägen, auf dem er sitzt. Und also deswegen verstehe ich die Leute auch, die Virologen und so weiter. Sie sind halt da mit Begeisterung als junge Studenten in eine Richtung gegangen, die sich dann jetzt vielleicht als falsch herausstellt. Und natürlich haben die dann existenzielle Ängste und das ist ja alles auch klar. Deswegen, na, also
das wäre ungefähr so, als wenn ich zu dir sagen würde, du, die Statik gibt's gar nicht.
Genau.
Als Ingenieur jetzt. Die Statik gibt's gar nicht, da gibt's was ganz anderes. Ja. Dann wirst du auch immer, was erzählt der denn jetzt? Ja.
Aber anders als da würde man natürlich, wie du gesagt hast, da ganz einfach experimentell.
Ja, das ist leichter nachzuweisen. So, genau. Ein Virus nachzuweisen ist deswegen so schwer, weil er so klein sein soll.
Nee, es ist super einfach, weil ich müsste ja eigentlich nur zeigen, dass ich einen Gesunden und einen Kranken zusammenbringe. Ja, ich nehme jetzt einen kranken Hund.
Und der wird dann krank.
Und der gesunde Hund muss krank werden. Das ist super, also super
das,
einfach.
Ich weiß nicht, ob du das, ob du dieses, das auch kennst. Ich habe, als ich dann so ein bisschen mal recherchiert habe, Viren dies und das, ne, da ist mir ein siamesisches Zwilling aufgefallen aus Russland. Und zwar sind das Mädchen aneinander gewachsen, zwei Mädchen mit einem Blutkreislauf. Die hatten einen gemeinsamen, nicht einen getrennten Brutkreislauf. Und das eine hatte Masern, das andere aber nicht.
Sehr gutes Beispiel.
Das ist nicht, wenn die Ansteckungstheorie stimmt, ist es a priori ausgeschlossen, dass die Ansteckungstheorie, hat sich damit widerlegt.
Das ist ein super Beispiel dafür.
Kennst du das?
Beispiel? Kennst du das? Ich kenne das persönlich nicht. Ich müsste das jetzt nachschauen. Aber dieses Beispiel wäre ein super Beispiel.
Ist ungefähr 150 Jahre alt müsste das schon sein, weil das Foto war ein ziemlich altes Bild.
Also das wäre ein super Beispiel dafür, dass die Theorie auch dort nicht ganz richtig sein kann. Und da müsste man natürlich wissenschaftlich prüfen oder Experimente machen. Und ich kann auch sofort jedem Zuschauer beweisen, dass keiner bis heute verstanden hat, was Masern überhaupt sind. Weil, wenn das so wäre, könnte man halt einfach im Experiment zeigen, und Masern erzeugen. Ich könnte ein paar Hunde nehmen oder irgendwelche Primaten oder irgendwelche Testpersonen, ja, denen ich 5.000 Euro gebe oder was auch immer. Könnte einfach zeigen, hier, das muss ich auf die Haut schmieren und dann entstehen Masern. Oder diese Bedingungen und dann entstehen Masern. Das kann aber keiner. Keiner kann im Experiment reproduzierbar Masern erzeugen. Oder irgendeine andere Krankheit, ist ja jetzt egal welche. Ja, das kann keiner auf Knopfdruck im Experiment zeigen, weil niemand weiß, was ist überhaupt der Auslöser? Diese Viren sind es auf jeden Fall nicht, das ist klar. Aber auch andere Ideen haben wir. Wir haben in der sogenannten Universalbiologie, ja, eine ganzheitliche Betrachtung, wie du schon gerade gesagt hast, für biologische Prozesse im Körper. Da gehören ganz viele Faktoren zu, psychische Faktoren, ne, Traumata, die man erleben kann, Ernährung, Gifte, die von außen kommen.
Das ist sowas, wie man jetzt vielleicht neumodern sagen würde, Psychoneuroimmunologie.
Ja,
so in diesem Bereich geht das auch, ne?
Ja, niemand hat die perfekte Antwort für alles.
Ja.
Man müsste halt neugierig weiterforschen.
Ja,
aber genau. Weil man dieses festgefahrene Virenmodell hat, macht man das halt nicht und finanziert auch das nicht. Man finanziert nur die Dinge, die sozusagen, ja, die Theorie stützen, ja, irgendwie. Aber natürlich wird man keine Wissenschaft fördern, die den ganzen, ja, systematischen Apparat zum Fall bringen könnte. Ja, das ist natürlich klar. Das ist ja in anderen Bereichen von Wissenschaften auch zu beobachten, dieses Phänomen. Dass jetzt, wenn jemand zum Beispiel bei Klimaforschung, nur mal ein Beispiel zu bringen, wenn jemand irgendwie Forschungsgelder bekommen möchte und schreibt rein, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ratte, die Feldratte, die hier in Schleswig-Holstein rumläuft oder was auch immer, kriegt er dafür sofort Fördergelder.
Ja.
Ich spreche jetzt bildlich, ja, bitte das nicht wörtlich nehmen. Aber wenn jemand versucht, das zu widerlegen, ne, menschengemachter Klimawandel, das zu widerlegen, dann wird er, das wird schwierig für den irgendwie da DFG-Gelder zu kriegen. Und das ist also in der Wissenschaft ein Problem, was sich in der modernen Wissenschaft noch stärker manifestiert, dass quasi von vornherein sozusagen feststeht, wer überhaupt experimentieren kann mit Geldern oder halt nicht. Und deswegen können sie dann auch sagen, ja, Zehntausende von Wissenschaftlern sind im Konsens, ja, weil nur die auch gefördert wurden. Alle anderen kriegen überhaupt kein Geld.
Und so haben die Finanzmärkte im Grunde genommen den Finger drauf, was bewiesen ist und was Wissenschaft ist.
Genau.
Also in den 80er Jahren hat sich das langsam etabliert, dass man die Fördergelder, früher gab es staatliche Gelder und die waren auch egal, Hauptsache du forschst. Und es war nicht gebunden an irgendein Ergebnis oder an irgendeine Richtung oder so. Aber dann hat man das immer mehr outgesourced im Grunde genommen. Und heute übernehmen die Finanzmärkte das, was eigentlich früher freie Wissenschaft war, das existiert
in Wirklichkeit nicht mehr so. Freie Wissenschaft gibt es so nicht mehr. Also,
nee, ne?
Es gibt
vorbei,
paar,
ne?
Also es gibt natürlich den Gedanken, was ist freie Wissenschaft, die Motivation dahinter. Und natürlich gibt es auch freie Wissenschaftler, zum Beispiel Stefan Lanker oder andere, die das halt einfach selbst
finanzieren. Aber die haben es dann so unglaublich schwer, gegen den Moloch der anderen anzukommen. Ne?
Absolut. Weil das der Konsensgedanke ist in der Wissenschaft so stark, auch wenn er zutiefst antiwissenschaftlich ist, weil eine Wissenschaft ja keine Demokratie ist, sondern ich habe das Experiment,
ja,
eins
nein.
oder null, ja, nein, das Ergebnis zählt und die Methoden müssen wissenschaftlich sein.
Ja.
Aber ob jetzt 100 sagen, es ist so, das ist keine Wissenschaft. Also wenn mir einer reicht mir, einer von diesen 100 muss mir das Experiment präsentieren mit den Methoden, zack, der reicht aus. Ich brauche nicht 100 Leute, die sagen, es gibt ein Virus, sondern ich brauche nur eine einzige Publikation und die gibt es nicht. Es gibt nicht eine einzige, die diese Kriterien erfüllt. Und das ist deswegen ziemlich sicher, deswegen bin ich auch selbstbewusst bei dem Thema und alle anderen, die das wirklich durchdrungen haben. Ja, wir können nur so selbstbewusst auftreten, weil wir das ganz genau überprüft haben und auch das zigfach schriftlich vorliegen haben, aus aller Welt.
Und es kommt noch was hinzu, warum man dann so selbstbewusst ist. Man hat ja auch die andere Seite, also die sogenannten Skeptiker, ich nenne sie mal einfach nur Skeptiker, die einfach sagen, stimmt nicht, was du sagst, stimmt nicht. Und die bringen dann Argumente, die bringen dir Filmmaterial vielleicht, die bringen dir auch irgendwelche Schriftartikel da von irgendeinem Wissenschaftler, der nun haarfein bewiesen hat, dass es so ist. Also Stefan Lanker hat sich ja mal mit einem Professor in einem Redebeitrag, der aufgenommen wurde, ein ziemlich guter, ich weiß gar nicht mehr, war es ein Evolutionsbiologe oder so. Und der hat ihm genau solche Vorwürfe gemacht, dass das so ist. Und Stefan sagt, nein, das ist ein Irrtum, dass es so ist und so weiter. Also diese Leute, die jetzt in diesem Irrtum verfangen sind, erkennen den Irrtum nicht.
Ja, das
war,
glaube ich.
Oft ist es so in der Wissenschaft.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das Beispiel, was du meinst, ist von dem Mosaikvirus in einer Pflanze.
Ja, genau.
Und da war der Virologe, oder der war jetzt kein Virologe, der war irgendwie Biologe oder
Biologe
was auch immer, war ganz stark davon überzeugt.
War namhafter, in Deutschland namhafter
genau.
Biologe.
Ich kenne das Interview auch, ja. Und da ist einfach, da müsste man genau das machen, was du gerade vorgeschlagen hast. Man geht zusammen ins Labor, zusammen. Alles wird dokumentiert, alle Kontrollversuche werden gemacht.
Ja.
Und dann zählt das Ergebnis.
Ja.
Und das wird nicht gemacht, das wird verweigert und natürlich gibt es nirgendwo auch diese Dokumentation. Ja, das ist ja auch eine Sache, die die DFG ganz klar fordert, Deutsche Forschungsgemeinschaft, in diesem Kodex, an den sich alle halten müssen, steht halt ganz klar drin, alles muss dokumentiert werden. Alle Ergebnisse, alle Kontrollen, alles muss dokumentiert werden. Und die Kontrollversuche werden manchmal von einigen Virologen behauptet, dass sie die gemacht hätten. Manche behaupten das, aber sie sind nie dokumentiert. Ja, das war auch in meiner Anfrage so. Da habe ich gefragt, okay, habt ihr das irgendwie dokumentiert? Kann ich das irgendwo nachlesen, was ihr da genau gemacht habt? Nö, gibt's nicht. Also für den CPE, zytopathischen Effekt, haben sie es einfach nicht dokumentiert. Sie sagen, sie haben es gemacht, aber sie haben es nicht dokumentiert. Aber bei der Genomsequenzierung mit den Computermodellen und so weiter, da sagen sie, sie haben überhaupt keine Kontrollen gemacht. Also da behaupten sie das erst gar nicht. Das heißt, selbst wenn man jetzt den Virologen zugestehen würde, okay, ihr habt den zytopathischen Effekt kontrolliert, okay. Selbst dann wäre es unwissenschaftlich, weil die danach folgenden Schritte, die ganze Genomsequenzierung, das Assembling, also das sozusagen, man nennt das auch in silico-Virus, weil der Virus entsteht im Computer, ja, am Rechenmodell. Dieser Schritt wurde gar nicht kontrolliert und da stimmen alle Virologen überein. Es gibt keinen einzigen Virologen weltweit, der gesagt hat zu uns, dass er das vor Publikation kontrolliert hat. Das hat keiner behauptet. Und deswegen reicht das auch schon aus. Ja? Das erste kann man im Prinzip einkassieren, auch wenn sie es nicht gemacht haben, aber das zweite reicht schon aus, um die Antiwissenschaftlichkeit zu beweisen. Ja.
Das ist ein Ding. Also ich habe mich früher mit Naturwissenschaft auseinandergesetzt, oder war ich, ich weiß nicht, 20, 25, 27, so habe ich ein Selbststudium Biologie, Physik, Mathematik und also Chemie und so weiter habe ich mir autodidaktisch halt beibringen können. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass die Wissenschaftler untereinander eigentlich einen ziemlich deutlichen Konsens hatten. Die haben gesagt zu sich selbst, und das haben die alle unterschrieben, egal welcher Wissenschaftler das war, die härteste Wissenschaft der Welt ist die Physik. Weil sie wirklich in diese Richtungen alles nur nach diesem Ja, Nein und Beweis, Nein und alles, was nicht bewiesen ist, ist Glaube und der Rest, den kümmern wir so. Und die Chemie gilt auch noch so ein bisschen, die Biologie, das wird schon sehr schwammig in der Biologie, die kann das gar nicht, weil sie den lebenden Organismus tötet, um daraus was zu extrahieren und zu sagen, das ist jetzt eine Zelle. Aber sie hat es nicht am lebenden Objekt gemacht, das macht ein Physiker nicht. Der nimmt sich das Licht vor, der tötet das Licht nicht, schlägt es nicht kaputt, kann man ja auch gar nicht. Ja. Die Natur mit der, kann man?
Der Physiker macht etwas anderes. Der Physiker macht eine Messung. Mhm. Und die Messung führt oftmals schon dazu, dass man in den natürlichen Prozess eingreifen muss.
Richtig. Und also er konstruiert auch etwas, ne?
Genau, das Experiment an sich ist immer ein Modell. Mhm. Und ich muss es messen. Und die Messung an sich, für die Fachleute hier ganz einfach auch zu googeln, Doppelspaltversuch in der Physik, ja, wo man den Welle-Teilchen-Dualismus von einem Elektron zeigen möchte zum Beispiel. Wenn man anfängt zu messen, wo ist das Elektron durchgegangen, durch welchen Spalt, dann killt man die Welleneigenschaft des Teilchens. Mhm. Also die Messung an sich führt schon zu einer veränderten Realität. Mhm. Das ist allen Physikern bekannt, das ist erstes Semester. Und insofern muss man das auch ein bisschen einschränken. Die Physik ist eine exakte Wissenschaft, ja, wie auch die Chemie. Und in den exakten Wissenschaften läuft das im Idealfall so ab, dass man halt Beweise hat. Aber man muss selbst dort sehr kritisch sein. Man hat immer Messfehler. Man muss immer die Messvarianz, die Fehlertoleranz im Auge behalten. Und man muss immer sich eingestehen, dass die Messung alleine schon die Realität verändern könnte. Weil das ist ja auch das Phänomen in dieser Quantenmechanik. Mhm. Wenn keiner da ist, keiner hinguckt bei Schrödingers Katze, dann wissen wir nicht, ob sie lebt oder schon tot ist. Und erst in dem Moment, wo wir den Sack aufmachen und
gucken, ist sie entweder oder.
Genau, da entscheidet. Also das ist so nur kurzer Exkurs.
Aber das ist ein guter Wink mit dem Zaunfall, den du gerade angebracht hast. Wir Menschen haben Wissenschaft etc. und so weiter, Virologie etc. etc. Aber wir haben alles anthropozentriert. Das heißt, wir nehmen mit unserem Wahrnehmungsapparat die Dinge wahr und kreieren daraus Wahrheiten. Das heißt, jede Wahrheit, die wir Menschen konstruieren, mag sie noch so exakt sein, ist eine konstruierte Eigenschaft der Welt. Und nicht die Welt. Sie zeigt nicht die Welt, sondern es ist ein Konstrukt der Welt.
Sie könnte die Welt zeigen, wir wissen es aber nicht genau.
Genau. Wir wissen es aber nicht genau.
Genau.
Auch mit den Viren. Wir konstruieren, also die Physik sieht, macht und so. Und die Virologie, die macht es aus dem Geist heraus. Also die manifestiert die Dinge im Kopf und denkt, also Konsens. Die denkt, das ist ein, also die macht Konsens zur Wirklichkeit, Konsens zur Realität, Konsens zur Wissenschaft, zur wissenschaftlichen Methode, merken es aber gar nicht. Verstehen es gar nicht, dass sie das auf diese Weise machen.
Ja.
anthropozentrisch.
Ja.
So menschengemacht so.
Ja, wir, das ist ein gutes Beispiel. Wir merken das auch, wenn wir diese Anfragen stellen an die Virologen, ja, die Institute. Teilweise wundern die sich, warum wir diese Fragen stellen. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass das gespielt ist, sondern die Verwunderung kann durchaus da sein.
Die meisten, weil die im glauben Studium das
so, genau, ja, die haben das so krass im Kopf abgespeichert und haben es nie hinterfragt. Und sind davon ausgegangen, ja, das wurde ja alles kontrolliert, ja, das ist ja alles Konsens. Und deswegen verstehen die teilweise gar nicht unsere Anfragen. Wir müssen immer ganz genau formulieren, was wir eigentlich meinen. Wenn wir Kontrollversuch schreiben, formulieren wir darunter einen fetten Paragraph, wo wir genau reinschreiben, was wir damit meinen. Ja, dass wir die Probe von einem Gesunden nimmt, auch vermischt mit Antibiotikern und so, und die dann auch sequenziert und daraus auch versucht, SARS-CoV-2 zu errechnen und so. Wir schreiben alle Steps auf, damit die genau auch antworten können, ja, haben wir gemacht, nein, haben wir nicht gemacht. Ansonsten ist das schwierig für die Virologen und das ist auch ein großes Problem. Und nochmal zu dem Punkt der Übertragung von Krankheiten, mhm, und der Beobachtung in der Natur. Wenn wir jetzt auf einem Kreuzfahrtschiff sind und wir haben halt starken Wellengang und viele Leute kommen hoch aufs Deck und müssen sich übergeben, dann ist jedem sofort klar, das ist nicht ein Virus gewesen, sondern die Umgebung.
Gleichgewichtsorgane sind so ein bisschen,
ja, genau, schlimm, genau. Also andere Faktoren haben zu diesem Symptom geführt.
Niemand aber würde jemand, sagen, das ist richtig.
Jemand, der das nicht wüsste, der quasi in diese Welt reingesetzt wird, der könnte erstmal auch
Epidemie, okay.
Genau, der könnte erstmal auch denken, Moment mal, ja, klar, das könnte eine Übertragung sein, warum nicht? So, diese Idee von Übertragung ist total gut, das ist eine gute Hypothese. Mhm. Leider wissenschaftlich funktioniert es nicht. Mhm. Aber die Idee dahinter ist erstmal okay und so ist es natürlich auch entstanden, weil Menschen seit, keine Ahnung, Jahrtausenden das beobachten, dass halt lokal immer Leute gleiche Symptome entwickeln können, ja, auch zur gleichen Zeit. Und daraus ist natürlich irgendwo die Idee gekommen, hey, vielleicht übertragen wir das, ja. Das ist ja völlig gut, diese Idee. Mhm. Nur leider, wenn man es halt testet im Experiment, funktioniert es nicht. Und das ist jedem bewusst, der sich damit beschäftigt hat. Das ist auch vielen Virologen klar. Deswegen gehen sie gar nicht erst diesen Weg und zeigen es quasi über ein ehrliches Experiment, sondern verstecken sich im Reagenzglas in dem Labor, um irgendwelche Computermodelle zu bauen, weil sie es im Live, im richtigen Experiment gar nicht zeigen könnten. Mit echten Kranken und Gesunden, mit Tieren, es funktioniert alles nicht. Ja.
Ich bringe mal ein Beispiel aus meinem Leben, weil werde ich wahrscheinlich auch von einigen jetzt einen Shitstorm bekommen, ist mir aber scheißegal. Ich habe sehr lange Kampfsport gemacht, Taekwondo und Kung Fu. Und ich habe im Taekwondo bin ich sehr weit gekommen, internationaler deutscher Meister, war im Nationalteam und so weiter. Und solange du in dieser Taekwondo-Blase bist und so gut bist, wie ich damals gewesen bin, passiert dir gar nichts. Du besiegst viele Leute und merkst, du kannst richtig gut, boah, ist das geil, das macht doch richtig Spaß und so weiter. Und dann lernst du auf einmal, wie aus heiterem Himmel, Leute aus der sogenannten realistischen Selbstverteidigung kennen und du hältst nicht 30 Sekunden durch, bis du auf dem Boden liegst. Und du kämpfst nochmal, du liegst in 30 Sekunden auf dem Boden. Das ändert sich nie. Du bist aber internationaler deutscher Meister im Taekwondo und glaubst, du machst Selbstverteidigung. In Wirklichkeit habe ich nur Kampfsport gemacht. Von Selbstverteidigung hat ein Taekwondoka gar keine Ahnung. Hm. Ich war offen dieser Wahrheit gegenüber. Die meisten Taekwondoka, wie auch Karateka, sind der Wahrheit, die sie sich dann stellen könnten, nicht offen. Sie gehen da gar nicht hin. Und dann habe ich WT trainiert, Krav Maga, Systeme, sind alles realistische Systeme. Habe mich in die realistischen Systeme richtig reingefuchst und gemerkt, dass das, was ich vorher gemacht habe, ein Abklatsch war von dem, was ich je geglaubt habe. Hm. Das hatte mit Kampfkunst was zu tun, aber nicht mit Selbstverteidigung, also realistische Selbstverteidigung. Und das glauben heute selbst die meisten, die jetzt die traditionellen Blockkonter-Präferenzsysteme, nenne ich das, also Karate, Taekwondo, Kickboxen, normales Boxen, die glauben alle, sie würden Selbstverteidigung machen. In Wirklichkeit macht Mike Tyson nichts anderes als Kampfsport. Und realistischer Kampfsport, wenn man das im Boxen ummünzen würde, könnte man machen. Da hätte Mike Tyson keine Chance gegen jemanden, der so schmal ist wie du. Also du bist nicht schmal, aber im Vergleich zu Tyson bist du schmal. So, der hätte keine Chance gegen dich. Und das habe ich für mich begriffen. Das war das erste Mal, dass ich mich einer Realität stellte, die mir unglaublich wehtat. Weil ich habe ja 20 Jahre, 30 Jahre oder 15 Jahre trainiert, um da hinzukommen. So, und habe eine Schule aufgemacht, Taekwondo-Schule, Kung-Fu-Schule. Und habe das dann alles verändert in realistische Sachen und so weiter. Und daraus sind dann die Sachen entstanden, Nichtkampf und so weiter. Aber ich weiß noch, wie es mir wehtat, als ich mich dieser Realität stellte. Aber ich habe mich dieser Realität gestellt. Und ich glaube, dass das Gleiche den Virologen im Kopf ist. Mhm. Wenn die sich dem stellen würden, würden sie merken, dass ihr Taekwondo nicht funktioniert in der Wirklichkeit.
Ja.
In der Wirklichkeit funktioniert mein Kampfsport nicht, den ich gemacht habe, weil es Kampfsport ist und keine Selbstverteidigung.
Mhm. Ja, ist ein gutes Beispiel.
Aber es wird so propagiert, als wenn es Selbstverteidigung wäre. Das ist wirklich, ich bin Fachmann dieser Sache, also macht mir keiner was vor. Das wird als Selbstverteidigung propagiert. Ich war auf Veranstaltungen, wo ich sagte, Taekwondo ist eine Selbstverteidigung. Wäre ich am liebsten nach vorne gegangen und gesagt, von Selbstverteidigung keine Ahnung. Ihr habt von Selbstverteidigung, ihr habt von Taekwondo eine Ahnung, das ist Kampfsport. Und ihr habt Regeln. Das sind dann die Virusregeln, ne? Wir machen keine Kontrollexperimente. Also ihr kämpft nicht gegen Tyson. Ihr kämpft nicht gegen irgendeinen, der ziemlich gut ist in realistischer Selbstverteidigung. Mhm. Und du bist jetzt meinetwegen Weltmeister. Und ich sage dir, du hast 30 Sekunden, dann liegst du unten von dem. Und der ist kein Weltmeister, der hat den dritten Technikergrad oder einen Practitioner oder sowas. Der haut dich aber um. So spaßmäßig so. Hast du keine Chance und du wirst merken, dass du keine Chance hast, weil du das Falsche gelernt hast. Obwohl du glaubst, das wäre das Richtige. Und das habe ich halt für mich gelernt. Das war ein riesiger Impact, aber es hat mich sehr weit gebracht. Mhm. Ich glaube nämlich nicht mehr die Dinge, von denen ich überzeugt bin, dass ich sie glaube. Ich kann jeden Tag sagen, ja, bring das doch zu Fall. Und ich finde das gut, wenn es zu Fall ist, weil es wieder eine neue Seite zeigt, ne?
Ja, und ich finde, das ist auch etwas, was sehr spannend im Leben ist.
Das ist total spannend.
Und da gibt es halt die beiden, es gibt die einen Menschen, die damit unglaublich Probleme haben, sozusagen Vertrautes und Bekanntes über Bord zu werfen und nach vorne zu gucken. Und die wollen immer an der Vergangenheit festhalten. Und dann gibt es die Menschen, die, so wie ich jetzt auch, aber so war ich auch nicht immer, jetzt heute bin ich so, wenn irgendwas, was ich als wahr angenommen habe, wenn sich das als falsch ergibt, bin ich jemand, der ganz schnell dann auch froh ist, das ad acta zu legen und dann zu sehen, ey, wie ist es denn eigentlich? Also ich gehe da nur nach vorne. Ich versuche nicht irgendwie das Alte irgendwie mitzunehmen. Aber klar, wenn da jetzt irgendwie das ganze Gehalt dranhängt, die ganze Existenz, ja, dieses ganze systematische, gesellschaftliche Konstrukt, dann ist es natürlich zusätzlich erschwert. Ja. Und das ist ja für die meisten Top-Wissenschaftler, Top-Virologen, Top-Ärzte, ist das halt einfach ein unglaubliches psychologisches Problem. Selbst wenn sie wollten, würden sie ihr Leben wahrscheinlich verschlechtern, ja, in den Bedingungen. Aber wir haben natürlich den Fokus und die Motivation, eine bessere Zukunft zu haben. Und besser kann immer nur bedeuten Fortschritt und Wahrheitssuche und vor allem Realität. Und wir können halt nicht an diesen alten falschen Modellen jetzt auch noch weiter.
Ja, wir müssen das Narrenschiff verlassen.
Genau.
Und das in ganz vielen, also die Virustheorie ist da nur ein Beispiel.
Ja.
Unter vielen, die jetzt aufgeploppt ist durch Corona. Aber das gilt mit Sicherheit für ganz, ganz viele. Wir haben jetzt einen kleinen Einblick geboten in die Arbeit, die du machst. Ich danke, dass du gekommen bist.
Ja, danke für die Einladung.
Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Marvin Haberland.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.